Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen. Die Autorin heißt Sue Monkett. Vielleicht sagt es nicht vielen was. In Amerika hat es auf jeden Fall die 13. Auflage erreicht. Und der Titel hat mich sehr angesprochen. Es heißt Die Erfindung der Flügel. Es ist ein historischer Roman und handelt um die Lebensbedingungen am Anfang des 19. Jahrhunderts in den Südstaaten von Amerika. Und der Hintergrund ist so dieses ganze Dilemma um Sklaverei und Diskriminierung der Frauen. Sarah oder Sarah, wenn man im Amerikanischen sagt oder im Englischen, ist die wohlbehütete Tochter eines Richters, ist eines Guts- und Plantagenbesitzers und sie bekommt zu ihrem 11. Geburtstag ein besonderes Geschenk. Hetty, genannt Handful. Sie wird ihr Dienstmädchen und zwischen den Mädchen entwickelt sich mehr als ein Dienstverhältnis. Und beide träumen von einem Leben jenseits von dem, was für sie vorgesehen ist. Beim Lesen dieser Geschichte oder Geschichten von Sarah und Handful sind mir in mir so manche Fragen entstanden und immer wieder Vergleiche zu anderen Personen so aufgeploppt. Und eine, die sich bei dieser Plopperei besonders in den Vordergrund gedrängt hat, redete plötzlich zu mir und sagte, ich bin Lea. Ich bin die Frau von Jakob. Jakob ist der Sohn von Isaak und ein Enkel von Abraham. Ich, Lea, bin seine erste Frau. In der damaligen Zeit war es nicht unüblich, dass manche Männer mehrere Frauen hatten. Auch Jakob hatte noch eine zweite Frau, nämlich meine jüngere Schwester Rahel. Sie wird von Jakob mehr geliebt als ich. Ich bin die Tochter von Laban. Mein Vater ist der Bruder von Rebekka, der Mutter von Jakob. Ich bin die Mutter von Ruben und Simeon, von Levi und Juda, von Issachar, Sebulon und Dina. Ich bin, ja, wer bin ich eigentlich? Ich bin Lea, die Ungeliebte, die Unbeachtete, die Abgewertete, die, die schon als Kind auf die viel bewunderte, wunderhübsche Schwester Rahel eifersüchtig war. Ich bin Lea, die aus der zweiten Reihe, da kenne ich mich aus. Ich bin wie viele andere Menschen, die ihren Wert über andere definieren. Wie verhalte ich mich, damit ich wertgeschätzt werde, damit ich anerkannt werde? Und besonders, damit mein Mann Jakob mich endlich liebt. Darum dreht sich bei mir sehr viel. Vielleicht kennst du das ja auch ein bisschen. Man sagt, Rahel sei wunderschön und ich hätte lediglich schöne Augen. Später haben manche übersetzt, meine Augen seien glanzlos und matt gewesen. Das Wort kann auch das bedeuten. Irgendwie trifft beides zu. Man sagt ja, die Augen sind der Spiegel der Seele. Das heißt, ich habe auch schöne Augen, aber eben nicht so glänzende, lebendige, schwarze wie meine Schwester. Und meine Augen zeigen manchmal auch, wie es mir geht. Matt vom Vergleichen und Verglichen werden. Traurig und enttäuscht. Ja, ich bin Lea, die Verletzliche, die sich zurückgesetzt fühlt, die Nichtbeachtete. Um mich flattern die Männer nicht wie die Mücken ums Licht. Lea, die Unscheinbare, die sich nicht gut in Szene setzen kann. Ich bin die Mittelmäßige und ich stehe häufig im Schatten der Prinzessin, der Schönheit, im Schatten von Rahel, die von allen bewundert wird. Ich denke mir oft, wer bin ich schon? Ich bin Lea, mein Name ist mein Programm, die Ermüdete, die Erschlaffte. Das beschreibt sehr gut, wie ich mich oft fühle. Heute würde man sagen, um mein Selbstwertgefühl steht es nicht zum Besten. Und ich habe gehört, damit bin ich nicht alleine. Bei euch sind viele wohl sehr daran interessiert, auf Instagram das perfekte Bild zu posten und optimal rüberzukommen. Zu meiner Zeit gab es so etwas noch nicht. Kein Bildbearbeitungsprogramm. Schade, das hätte ich bestimmt auch gemacht. Was tut man nicht alles, um geliked zu werden? Ich habe gehört, Junge und Alte kämpfen mit diesem Thema. Selbstwert. Vielleicht ist es nicht übertrieben zu sagen, viele kämpfen zumindest immer wieder mal damit. Wir sind alle zumindest ein bisschen Lea-like. Tief innen brodeln die Fragen und Unsicherheiten. Werde ich tatsächlich geliebt? Um meiner selbst willen gemocht? Bin ich gut genug, attraktiv genug, unterhaltsam genug, erfolgreich genug? Bin ich genug? Wer bin ich schon? Und wie viel Verletztheit kommt zum Vorschein, wenn ich merke, ich komme nicht so gut an? Ich bin nicht der große Spaßvogel, die coole Socke oder die Überfliegerin. Und wie mir das zusetzt, wenn ich abgelehnt, nicht wichtig genommen, übersehen werde, das ist echt schlimm. Ich bin Lea. Ich bin auf der Suche nach mir, nach meinem Wert, nach dem, was mich ausmacht, nach dem, was mich vielleicht besonders macht. Ich bin Lea auf der Suche nach meinem Selbstwert. Und wer bist du? Jakob hat mit meinem Vater Laban gesprochen und geschachert. Er sagte, er würde 7 Jahre hart für sie, für Rahel arbeiten. Und er war so verliebt, dass ihm die Jahre wie Tage vorkamen. Dann kam die Hochzeit, ein wunderschönes Fest. Es wurde gegessen, getanzt, getrunken. Auch Jakob hatte ganz schön geladen. Und dann sagte mein Vater, ich soll ins Hochzeitszelt gehen und auf Jakob warten. Ich sei schließlich die Ältere. Und ich habe es gemacht, obwohl es sich nicht richtig angefühlt hat. Aber dem Vater hatte man zu gehorchen. Er war der Patriarch. Er musste es ja wissen, was für seine Mädchen das Richtige ist. Das war für uns Frauen damals eine schreckliche Zeit. Ich habe gehört, dass es bei euch schon besser ist, aber immer noch nicht so, wie es sein sollte. Als Jakob mich am nächsten Tag neben sich im Hochzeitsbett entdeckt hat, ist er richtig ausgeflippt. Und siehe, am Morgen war es Lea. Er war schockiert, brutal ablehnend. Er ist aufgesprungen und hat geschrien, was machst du hier, Lea? Was für ein Schlag ins Gesicht. Es hat mich tief ins Herz geschnitten. Er hatte mit mir geschlafen, mich begehrt, aber ich habe es ja kommen sehen. Nicht um meiner selbst willen, sondern weil er Rahel bei sich vermutet hat. Das ist eine echt üble, eine demütigende Erfahrung. Ich fühlte mich so wertlos, eine beliebige Figur in dieser abartigen Männerwelt. Jakob fühlte sich hinters Licht geführt. Er hatte uns erzählt, wie er seinen älteren Bruder Esau betrogen und ihm um sein angestammtes Erstgeburtsrecht gebracht hat. Nur deswegen war er jetzt der rechtmäßige Nachfolger von Isaak. Und jetzt hat mein Vater ihm, als wäre es eine Art Strafe, dasselbe angetan. Er hat ihn auch getäuscht und betrogen und hat mich dazu benutzt. Diese Ablehnung von Jakob hat mich total getroffen. Da geht es ja nicht um den Kopf. Das hat mich als ganze Person erschüttert. Diesen Schmerz kenne ich von Kindestagen an. Er haut immer wieder in dieselbe Kerbe meiner verletzten Seele. Es ist das altbekannte Muster. Rahel, die schöne, beliebte Jüngere und Lea, die am Rand. Ich bin die übrig gebliebene, Ausschuss. Für mich hat sich auch nach 7 Jahren, in denen Rahel auf Jakob gewartet hat, keiner ernsthaft interessiert, obwohl sich meine Mitgift hätte sehen lassen. Jakob musste weitere 7 Jahre für meinen Vater schuften, aber 4 Wochen nach der ersten Hochzeit war auch meine Schwester Rahel seine Frau. Schwierige Zeiten folgten. Eifersucht auf beiden Seiten, Ablehnung, Sticheleien, Buhlen um die Liebe des Mannes. Aber irgendwie hatte ich trotzdem unerklärlicherweise auch immer wieder mal Hoffnung. Denn Jahwe sah, dass Lea ungeliebt war und er öffnete ihren Mutterleib. Rahel aber war unfruchtbar. Ich konnte es kaum fassen. Jubel erfasste mich, drehte mich wieder und wieder im Kreis. Dieser Gott Jahwe hat mein Elend gesehen. Er hat sich mir zugewandt. Er ist so gut. Er ist wirklich ein Gott, der mich sieht. Und er sieht auch dich mit deinen Problemen. Er sieht auch dich, wenn du dich in deinen Selbstzweifeln verlierst. Auch wenn du dich noch so klein fühlst, Gott schaut nach dir. Lass diese Hoffnung nicht los. Meine Schwester Rahel war natürlich alles andere als begeistert. Sie, die vom Schicksal verwöhnte, die Schöne und Begehrte, wie stolz hatte es sie gemacht, dass Jakob 7 Jahre seines Lebens für sie gebuckelt hat, um sie als Frau zu nehmen. Sie strotzte nur so von Selbstbewusstsein. Und jetzt dreht sich plötzlich das Blatt. Das versteht ihr heute nicht mehr so gut. Aber zu meiner Zeit war Kinderkriegen das Höchste. Kinder, am besten viele Kinder, waren das Statussymbol zu unserer Zeit. Sie bedeuteten Altersvorsorge und irgendwie ewiges Leben. Kinder, insbesondere Söhne zu gebären, hat uns Frauen unglaublich aufgewertet. Eine Frau, die Kinder hatte, die war was. Und jetzt war ich schwanger, Lea, die Vergessene. Was für ein Glück, was für eine Freude. So glücklich und okay habe ich mich mein ganzes Leben lang noch nicht gefühlt. Ich hatte in dieser Zeit den ganzen Tag ein kaum zu bremsendes Hochgefühl. Und ein Strahlen auf dem Gesicht, wie das berühmte Honigkuchenpferd. Kannst du dir mein Glück ein bisschen vorstellen? Diesmal war ich die Erste, nicht Rahel. Es fühlte sich an wie, ich hab's geschafft, endlich ein Sieg. Gott hat sich mir zugewendet. Und ich bekam einen Sohn nach dem anderen. Ruben, Simeon, Levi, Judah. Und doch kam jedes Mal diese Leere wieder zurück. Ich brauchte nicht nur den Wert durch die Kinder. Ich wollte als Person, als Lea, nicht als Mama von den Kindern, gewertschätzt, anerkannt und geliebt sein. Im Tiefsten geht es uns Menschen genau darum. Jede und jeder möchte um seiner selbst willen gesehen, wertgeachtet, respektiert und geliebt werden. Wir alle merken, dass all die anderen Versuche, uns Liebe und Anerkennung in Anführungszeichen zu kaufen, nie dauerhaft funktionieren. Weder Erfolg im Beruf, noch ein dickes Bankkonto, auch nicht das tolle Gefühl bei Drogenkonsum oder Erfolg im Sport oder alles andere reichen dauerhaft aus, um uns im Inneren satt zu machen. Und auch bei mir, Lea, hat das mit dem Kinderkriegen nicht dauerhaft funktioniert. Alleine die Namen, die ich den Kindern gegeben habe, sprechen Bände. Jedes Kind war ein Appell an Jakob, meinen Mann. Ruben heißt in eurer Sprache, siehe, ein Sohn. Soll heißen, kannst du mich nicht endlich wahrnehmen, mich nicht auch lieben wie Rahel? Vermutlich wollte ich, dass ich nicht nur seine erste Frau, sondern auch seine erste Liebe bin. Liebe mich endlich! Was für ein deutlicher Schrei, der aber ungehört blieb. Simeon bedeutet, Gott hat mich erhört. Ich wurde verschmäht, aber Gott sorgt für mich. Levi, häng dich an mich. Jakob, liebe mich endlich. Nein, es ist nicht nur von außen gesehen herzzerreißend. Es war schlimm für mich, als ich merken musste, es ändert sich nichts, trotz der Söhne. ich werde nicht geliebt. Ich hatte eine unbeschreibliche Sehnsucht danach, von Jakob gesehen und geliebt zu werden. Insgesamt habe ich 6 Söhne und Dina, meine Tochter, geboren. Ja, ich war immer wieder stolz darauf, aber das, wonach ich mich sehnte, ist ausgeblieben. Und nach dem 3. Kind habe ich ehrlich gesagt, zumindest für eine Weile, die Hoffnung aufgegeben, dass ich deswegen für Jakob mehr Bedeutung bekommen könnte. Der Name unseres 4. Sohnes war nun keine versteckte Botschaft mehr an meinen Mann Jakob. Juda habe ich ihn genannt, das heißt Dank. Damit wollte ich Gott einfach Danke sagen. Er hat mein Elend, meine Sehnsucht nach Liebe und Anerkennung gesehen und beantwortet. Danach habe ich aufgehört, Kinder zu kriegen, zumindest vorerst. Aber unser Familiendrama ging weiter. Meine jüngere Schwester Rahel, die vom Schicksal bevorzugte, ist fast verrückt geworden, als sie gesehen hat, dass ich ein Kind nach dem anderen, einen Sohn nach dem anderen bekommen habe. Das Vergleichen wurde Rahel und mir schon von Kindesbeinen an von unseren Eltern ins Herz gepflanzt, anstatt dass sie für jede für sich geliebt und wertgeschätzt hätten. Das hätten wir gebraucht, Liebe und das Gefühl, ich bin okay, wie ich bin. Aber das war leider echte Mangelware. Stattdessen haben sie einen Wettkampf zwischen uns Kindern angefacht, der uns viele, viele Jahre begleitet hat. Dadurch, dass uns unser Vater demselben Mann zu Ehefrauen gegeben hat, wurde das Ganze nur noch schlimmer. Später habe ich erfahren, dass Gott gesagt hat, das sei ohnehin nicht gut. Die Wurzel des Vergleichens war richtig bitter und hat sowohl Rahel als auch mich gequält und in unserem Fall hat es zu einem regelrechten Geburtswettbewerb geführt. Nicht wer schießt die meisten Tore, sondern wer bekommt die meisten Kinder. Das ist im Nachhinein betrachtet echt pervers. Als Rahel gesehen hat, dass ich zunächst problemlos Kinder bekommen konnte und sie nicht, wurde sie immer aggressiver, ja rasend vor Neid und Eifersucht. Eines Tages hat sie Jakob angeschrien: Sorg dafür, dass ich Kinder bekomme, falls nicht, sterbe ich. Da ist Jakob der Kragen geplatzt und er hat seiner geliebten Rahel im Zorn geantwortet: Bin ich etwa Gott? Er ist es doch, der dich nicht schwanger werden lässt. Dann hat Rahels Dienerin Bilha 2 Söhne auf ihrem Schoß geboren. Damit waren sie wie ihre eigenen. Ich habe gekontert und habe gedacht, was die kann, kann ich schon lange. Und habe meine Dienerin Silpa zu ihm geschickt, damit er mit ihr schlafen soll. Und sie hat mir 2 weitere Söhne geboren. Und danach, welch ein Glück, bekam ich nochmal 2 eigene Söhne und meine Tochter Dina. Den letzten Sohn nannte ich Sebulon, Ehrung. Ich sagte, Gott hat mir etwas Großartiges geschenkt. Nun endlich wird mein Mann mich ehren, denn ich habe 6 Söhne von ihm bekommen. Immer noch hatte ich die Hoffnung, dass meine Kinder mir Anerkennung von Jakob, dass sie mir meinen Wert erschaffen sollen. Es war wie das Sprichwort, wie der sprichwörtliche Kampf gegen die Windmühlen. In der Zwischenzeit dachte Gott an Rahel. Er erhörte ihre Bitte und ließ sie fruchtbar sein. Sie hat Josef geboren und war überglücklich. Für mich war es, naja, das will ich gar nicht so genau ausführen. Und später bekam sie noch Benjamin. Tragisch, dass sie bei seiner Geburt gestorben ist. 3-mal darfst du raten, wer die Lieblingssöhne von Jakob waren. Genau, Josef und Benjamin. Es war schlimm, eine tragische Geschichte zwischen Rahel und mir und Jakob. Aber dennoch waren meine und unsere Söhne die Grundlage für die späteren Stämme und damit für das Volk Israel. Gott hat den Lebensfaden von Rahel und mir als sogenannte Stammmütter Israels in den großen Teppich der Geschichte Israels und der Menschheit eingewoben. Und ich wünsche mir, dass ihr von meiner und von unserer Geschichte auch etwas für euch mitnehmen könnt. Dass ihr hoffentlich auch etwas über Selbstwert lernen könnt. Vielleicht auch gerade deswegen, weil meine Geschichte keine Erfolgsgeschichte, sondern eher eine Verlierer-, eine Loser-Geschichte ist. Was also können wir hier über Selbstwert lernen? Das Erste ist, dass diese Thematik vermutlich jeden Menschen betrifft. Nicht jeden und jeden im gleichen Umfang, aber die Fragen, wer bin ich gut genug, woher bekomme ich meinen Wert, kennen wir doch alle. Zweitens ist das Thema irgendwie nie abgeschlossen. Viele erleben es so, dass es Tage gibt, da ist alles klar, da weiß man, wer man ist. Da kann man sich selber gut annehmen, da bin ich ganz bei mir und ruhe in mir und in Gott. Und dann gibt es wieder Tage, da plagen einen Selbstzweifel, Selbstanklagen. Da warte ich auf eine positive Anerkennung von einem Mitmenschen, aber sie kommt nicht. An diesen Tagen verstehen wir Lea besonders gut. Lea hat versucht, sich ihren Wert über ihre Kinder zu holen bzw. zu definieren. Ich bin die bessere Gebärerin, die fruchtbarere. Dasselbe Muster kennen wir auch. Wir versuchen in der Regel auch, uns über Leistung zu definieren. Ich bin der bayerische Meister im Bierkrugstemmen, der erfolgreichste Manager der Firma. Die erste in der Familie, die promoviert und sich rehabilitiert hat. Die Therapeutin, der Arzt, die allen anderen überlegen ist. Das sind unsere Kreativität, wie ihr wisst, keine Grenzen gesetzt. Besonders wertvoll und aufwertend sind unsere Leistungen, wenn sie von anderen gesehen und anerkannt werden. Unser Selbstwert entsteht ja grundsätzlich im Spiegel der anderen. So lernen wir, wenn wir von den Eltern, später auch von anderen, Beifall bekommen, das tut gut. Wenn wir mit Kritik und Ignoranz überzogen werden, fühlt sich das richtig kacke an. Also tun wir häufig unbewusst Dinge, von denen wir annehmen, dass die anderen, die Partnerin, der Arbeitskollege oder sonst wer sie erwarten. Das ist eine irrwitzige Falle, die uns mehr und mehr von uns selber, von unseren Bedürfnissen, von dem, was uns eigentlich ausmacht, wegführt und entfremdet. Die gute Nachricht aber lautet, wir können lernen, uns von der Anerkennung von anderen unabhängiger zu machen. Nicht völlig unabhängig, aber unabhängiger. Wir können unter anderem lernen, dass wir unsere positiven Eigenschaften und Leistungen auch selber verstärken können. Oder wir können lernen, dass bei Ereignissen, die unseren Selbstwert sehr tangieren, können wir lernen zu analysieren und zu schauen, wo sind denn hier eigentlich meine Anteile? Ziehe ich mir vielleicht hier einen Schuh an, der nicht meiner ist, nur weil ich im Spiegel des anderen negativ bewertet werde? Ja, Selbstwert finden und stärken ist ein hochaktuelles Thema. Wir sehnen uns nach Anerkennung, nach Gesehenwerden, nach Liebe und nach Wertschätzung. Aber was genau war das Problem hinter der Sehnsucht von Lea, geliebt zu werden? Ich glaube, es ist derselbe Mechanismus, der auch heute noch funktioniert. Wir bieten Leistung für Liebe. Im Fall von Lea Kinder für Liebe und Anerkennung durch Jakob. Die meisten von uns haben dieses Prinzip, diese Struktur mit der Muttermilch aufgesogen und deshalb läuft das im Hintergrund wie selbstverständlich ab. Es ist uns zur zweiten Natur geworden. Und das ist nicht ganz so prickelnd. Wir möchten nämlich im Tiefsten nicht für unsere Leistungen, für unsere Pünktlichkeit, für unseren unermüdlichen Einsatz im Lobpreisteam oder als Älteste gesehen und anerkannt werden, sondern wir möchten als Lea, als Günther, als Carla, als Alexander gesehen werden, wertgeschätzt, gemocht und geliebt werden. Ich möchte einfach um meiner selbst willen da sein dürfen, Wert haben. Und doch funktioniert es meistens nach dem Ping-Pong-Prinzip. Leistung für Liebe bzw. Anerkennung. Unsere 5-jährige Enkelin hat monatelang geübt. Jetzt kann sie das Rad schlagen wie eine Meisterin. Das ist toll, wir bewundern sie, wir beklatschen sie. Und das ist gut. Aber den Rest kennt ihr. Sie braucht noch viel mehr, dass wir ihr sagen, zeigen und spüren lassen, dass wir sie mögen. Einfach weil sie da ist, weil sie die Naomi ist, weil sie Mensch ist, weil Gott sie so cool gemacht hat. Wenn du mal darüber nachdenkst, wirst du merken, die meiste Anerkennung, die wir geben und die wir bekommen, hat mit Leistung zu tun. Auch als Eltern. Machen wir das häufig so und da haben wir alle, glaube ich, noch ein bisschen Bedarf oder können uns noch weiterentwickeln und vielleicht ist heute nach dem Gottesdienst auch so eine Gelegenheit, dass wir das nochmal so gegenseitig irgendwie aneinander ein bisschen üben können. Sonst passiert es ja nicht so häufig. Höchstens auf der Geburtstagskarte schreiben wir dann, schön, dass es dich gibt. Und da ist noch etwas. Ich lasse euch noch mal ein bisschen Pause. Oft fühlt es sich an, als hätte unser Selbstwerttank ein Leck, ein Loch. Weißt du, wovon ich rede? Kennt ihr das? Okay. Sobald der Pegel in unserem Selbstwerttank sinkt, versuchen wir, irgendwas dagegen zu unternehmen. Meistens versuchen wir, andere dazu zu bewegen, uns wertzuschätzen oder wir klopfen uns selber auf die Schultern. Ist im Übrigen nicht verkehrt und nicht verboten. Ich mache das öfter und für den Augenblick hilft es super. Super gemacht, Günther. Hast du mal gemacht? Solltest du mal lernen. Die bessere Wirkung hat man noch, also es muss laut sein und die Spitzenwirkung hast du, wenn du gleichzeitig in den Spiegel schaust. Also wenn du dich einigermaßen magst. Na. Aber das ist leider keine Lösung für dieses Leck. Die Frage ist, kann das Loch im Tank geflickt werden oder gibt es zumindest eine Möglichkeit, dass der Inhalt Selbstwert nicht so schnell, nicht so rasch ausläuft? Oder anders gefragt, was bräuchte es, damit der Pegel zumindest einigermaßen stabil bleibt? Ich denke, Menschen, die gelernt haben, sich von der Liebe Gottes füllen zu lassen, haben dabei grundsätzlich einen Riesenvorteil, der sich aber nicht automatisch auswirkt. Viele von uns haben zigmal gehört, du bist von Gott geliebt, Jesus ist für dich gestorben, du bist einmalig, du bist ein Volltreffer, ein Unikat, unvergleichlich. Und das ist super. Und man kann es noch dazu mit vielen Bibelstellen belegen. Diese Zusagen tun wohl und haben, wenn es gut geht, auch eine Wirkung, die über den Schlusssegen des Gottesdienstes hinausreicht. Meine nüchterne Erkenntnis ist allerdings, auch das ist nur vorübergehend. Das Loch ist nicht dicht zu kriegen. Wenn ein Fahrradschlauch ein Loch hat, kannst du Luft reinpumpen, wie du willst. Die Luft wird nicht dauerhaft halten. Natürlich kommt es auf die Größe des Loches an, wie schnell die Luft wieder raus ist. Wenn da nur ein kleines Löchlein ist, kannst du vielleicht ein paar Kilometer fahren, bis du wieder einen Platten hast und wieder pumpen musst. Eine Dauerlösung ist das Pumpen jedoch auch bei kleinen Löchern nicht. Die Lösungen heißen neuer Schlauch oder Flicken draufpacken. Seit ein paar Jahren gibt es sowas auch ohne Montage. Da kannst du ein Dichtungsmittel in den Schlauch reinpumpen, der das Loch dicht macht. Und so etwas bräuchten wir Menschen im übertragenen Sinn auch für unseren inneren Menschen, der sich immer wieder unwert, ungeliebt, vergessen und übersehen fühlt. Ich glaube, das Ganze ist so ein bisschen wie bei der Trauer. Da ist menschliche Zuwendung, da sind Umarmungen und Karten und so Sachen auch wichtig. Aber da gibt es eine Ebene, da kommt kein Mensch hin. Da kann dich nur Gott trösten. Und mit dem Selbstwert scheint mir ist es ein bisschen ähnlich. Das, was andere und ich mir selber in Bezug auf meine Stärken und so weiter geben können, ist wertvoll und wichtig, aber es ist eher so wie eine immer wieder Aufpumpaktion. Aber es reicht in der Regel nicht in die Tiefe. Da kann nur Gott mit seinem Dichtungs- und Heilungsmittel hin. Allerdings, das Dichtungsmittel für den Fahrradschlauch hält nicht ewig. Und auch eine einmalige oder gelegentliche Berührung mit der Liebe Gottes reicht nicht aus. Sie müsste immer wieder, sehr häufig an das Leck gebracht werden. Wenn wir immer wieder erleben, ich bin angenommen, ich bin von Gott, dem Schöpfer, wertgeachtet, ich werde geliebt, so wie eine ideale Mama ihr Kind liebt. Wenn diese Worte nicht nur Worte bleiben, sondern Erfahrungen werden, dann kann sich was ändern. Wenn wir die Worte nicht nur im Kopf wirken lassen, sondern in unser Inneres hineinfallen und sich ausbreiten lassen, dann könnte mit der Zeit etwas anders werden. Ich schätze, ein bisschen Lea wird immer in uns bleiben, weil wir halt Menschen sind. Aber das andauernde Lecklaufen und die damit verbundene zerstörerische Sucht nach Liebe und Anerkennung kann geheilt werden. Das ist eine sehr gute Nachricht, auch heute. Um zu zeigen, wie das geschehen kann, habe ich eine selbst erprobte Best-Practice-Methode mitgebracht. Unseren Kopf mit guten Aussagen bezüglich unseres Wertes zu füttern, ist gut, meines Erachtens aber nicht ausreichend. Mein Vorschlag ist ein Experiment, eine Challenge nennt man das ja heute, eine Herausforderung mit Psalm 139, Vers 14. Und das würde so gehen. Der erste Schritt wäre, dass du dir verschiedene Bibelübersetzungen anschaust und dir deine Übersetzung raussuchst. Also der gefällt mir, der Vers 14 ganz besonders. Dann nimmst so ein Kärtchen, schreibst es da drauf und lernst diesen Vers mal auswendig. Das zweite ist, ein Ritual zu entwickeln, für das du 5 Minuten am Tag reservierst, die nächsten 4 Wochen. Also plane diese 5 Minuten tatsächlich ein. Nicht, naja, das mache ich dann schon, sondern plane sie richtig ein, weil sonst geht's verloren. In der Anfangszeit ist es gut, wenn du für eine ruhige Umgebung sorgst. Später kann man sowas auch in den Alltag einbauen. Aber dann setz dich auf einen guten Platz, mach es dir gemütlich. Schau, dass du irgendwie bei dir selber ankommst. Das geht meistens ganz gut mit Atmen. Und dann sage dir diesen Bibelvers oder Ausschnitte daraus so innerlich vor und lass das so in dich hineingluckern. Also aus diesem Bibelvers könntest du dir sagen, ich bin auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht. Wiederholst du, ich bin auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht. Gott, ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, außergewöhnliche Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Und dann beobachte, wie diese Worte, wie die in dir wirken. Und lass dir einfach Zeit dabei. Lass diese Worte der Bibel nicht nur da oben, sondern lass sie wirklich in dich hineingluckern, als wären sie Wasser des Lebens. Und wiederhole das ein paar Mal, bis eben deine Zeit damit um ist. Und mache es, wie gesagt, zum täglichen Ritual. Das kannst du auch mit anderen Zeiten natürlich verbinden, wenn du sowieso Bibel liest oder betest oder deinen Tagesrückblick hältst oder welche Rituale du eben in deinem Leben hast. Der Kopf kann uns das ja ein bisschen verstehen lassen, was das bedeutet. Aber der Vorgang, dieses angenommen und okay Versprechen zu spüren und zu erleben, ist nochmal etwas anderes. Auch dafür hat nach christlicher Überzeugung Jesus am Kreuz sein Leben für dich hingegeben, dass du nicht nur wissen, sondern spüren darfst, ich bin okay, ich bin wertvoll, ich bin erlöst, ich bin unendlich geliebt, ich bin von Gott geliebt und angenommen. Und das da drinnen zu merken. Und unser Inneres täglich mit diesen wertvollen Zusagen Gottes in Kontakt zu bringen, schafft aus meiner Sicht so etwas wie einen Grundwasserspiegel unseres Wertes. Und der verhindert dieses Leerlaufen. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Und vielleicht tut er solche inneren Heilungs- und Abdichtungswunder besonders gerne. Ich möchte dich einfach dazu einladen, 4 Wochen lang mit diesem Bibelvers zu experimentieren, eben eine 4-Wochen-Challenge daraus zu machen. Vielleicht hilft dir zum Dranbleiben auch, wenn ihr euch in der Kleingruppe in den nächsten Wochen immer wieder mal darüber austauscht. Hilfreich kann auch sein, wenn du deine Erfahrungen aufschreibst. Und sei nicht überrascht, wenn der Effekt so ist, dass du es nicht mehr missen möchtest und nach den 4 Wochen einfach weitermachst. Gott segne dich dabei. Dein Leben ist so wertvoll. Du bist tatsächlich geliebt. Gott hat Würde in dein Leben hineingelegt. Du bist gesehen, von Gott gewollt. Und er möchte dir helfen, dass du deinen Wert dauerhaft erkennen und erleben kannst. Amen.